Wie weit würdest du gehen, um dein Kind zu beschützen? 8 Monate nichts essen? 22 Monate schwanger sein? Oder sogar dein Leben geben? Spinnen die jetzt bei Mama für Sorge, denkst du vielleicht? Nein. Wir wollen heute nur mal einen Blick auf spannende Fakten zur Mutterschaft im Tierreich wagen. Dort gibt es nämlich ganz außergewöhnliche Mütter und manchmal auch Väter. Ich habe für Michelle und für euch Schwangerschaftsrekorde recherchiert, mir die Fortpflanzung und die Brutpflege einiger Tiere genauer angeschaut und echt eine Menge kurioser Fakten gefunden. Diese Folge soll euch vor allem gut unterhalten und vielleicht auch das ein oder andere Aha-Erlebnis und Smalltalk-Element verschaffen.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hi Michelle.
Hi, ich bin voll gespannt, weil ich liebe unnützes Wissen. Und man darf es, glaube ich, schon so benennen, weil brauchen tun wir es an und für sich nicht. Aber es ist super cool zu haben, wenn man dann mal irgendwie so also einen coolen Fakt irgendwie droppen kann. So, ha, hast du eigentlich gewusst, dass? Und ja, ich hoffe, ich nehme mir heute ein paar coole, lustige Sachen mit. Oder vielleicht auch, ja, überraschende.
Ja, ich nerv schon die Leute mit diesen Fakten, seit ich sie recherchiert habe. Und es ist tatsächlich etwas unnütz, weil wenn ihr keine Giraffe oder Känguru zu Hause habt, das schwanger ist, dann wird es euch wahrscheinlich im Leben nicht so weiterbringen.
Gerade nicht, gerade im Moment nicht.
Ja, wir dachten, jetzt in der Weihnachtszeit brauchen wir, oder in der Vorweihnachtszeit brauchen wir auch mal eine entspannte Folge, bei der man lachen und staunen darf, ohne dass es dramatisch wird. Wobei, es wird auch ein bisschen dramatisch, kann ich schon verraten.
Okay, okay.
Ich fange mit dem Klassiker an, weil das wissen, glaube ich, viele, und zwar den Elefanten. Also wir haben die meisten von uns sicher schon mal im Zoo gesehen und irgendwie sind die immer ein Beispiel, weil die halten nämlich einen Rekord. Die sind eben 22 Monate schwanger. Also die sind fast 2 Jahre trächtig mit so einem riesen Elefantenkalb. Oder heißen die Kälber? Also so ein Riesenbaby, genau. Und das ist ziemlich krass. Dafür können die auch direkt nach der Geburt stehen und laufen. Also sind körperlich schnell fit, bleiben aber emotional und sozial jahrelang abhängig. Also sind bis zu 5 Jahre werden sie gesäugt. Das ist ziemlich lang bei Tieren. Ja. Und bleiben bis zu 8 Jahre oder länger oder für immer bei der Mutter.
Das ist schön, irgendwie. Also so als Mama mit manchmal kleinen Loslöse-Traurigkeitsanfällen finde ich die Vorstellung ganz schön.
Und 8 Jahre ist auch nicht für immer, ne?
So. Naja,
aber manchmal bleiben sie für immer. Okay. Weil, und das passt gut zu uns, die haben nicht wirklich dieses Dorf, das es braucht, um sich zu kümmern. Also die machen so eine Art Muttergruppe.
Okay.
Also so sowohl bei der Geburt bilden die anderen Elefantenkühe so einen Kreis, also so richtig so einen schützenden Kreis, als auch dann im weiteren Leben. Aber halt nur die Mütter mal wieder oder nur die Frauen. Also Frauen, Mütter, Großmütter, Tanten, die bleiben zusammen und die Männer gehen.
Ja.
Und die bleiben mit den Jungtieren zusammen, bis die dann selber eben erwachsen werden. Sehr weiblich geprägt.
Sehr weiblich geprägt.
Aber immerhin unterstützen sie sich gegenseitig. Ne? Man muss die positiven Daten sehen.
Das ist schön. Daran können wir uns ja ein Beispiel nehmen.
Genau, also das ist eins der schönen Beispiele, auch wenn die Schwangerschaft sehr lang ist. Ja. Ich würde mal interessieren, ich fand schon den 9. Monat krass anstrengend, wie es nach 22 ist.
Na, also nee, das ist also ich war nicht so wahnsinnig
ich auch
gern
nicht.
Schwanger und war dann eigentlich ganz happy, dass es vorbei war. Und 22 Monate, na.
Ich sehe gerade, ich folge so einer Frau auf Insta, die mit Drillingen schwanger ist gerade. Und das ist so krass. Und die ist ziemlich weit schon und es ist so krass. Also ich habe so einen Wahnsinnsrespekt, diesen Bauch, diese 3 Kinder da zu tragen. Total krass.
Okay.
Ja.
Ja.
Genau.
Alles Gute.
Wir bleiben im Zoo. In den Zootieren. Also Tieren, die wir kennen.
Okay.
Giraffen. Die gebären im Stehen und das Baby fällt 2 Meter tief auf den Boden, wenn es geboren wird.
Na.
Ja. Voll krass, gell? Und dann habe ich nochmal nachgeguckt, ob die sich da nicht verletzen, ob das nicht gefährlich ist und warum die sich nicht hinlegen. Aber es ist tatsächlich wichtig, weil durch diesen Fall trennt die Nabelschnur sich ab und die fangen zu atmen an. Also quasi der Klaps auf dem Po, den wir manchmal geben, machen die.
Du wolltest gerade sagen, ja, wie der Klaps auf dem Po.
Ja. Nur ein bisschen heftiger.
Ja, manchmal denke ich mir ja, die Evolution denkt sich ja was, gell? Aber dann denkst du so, wird 2 Meter nach der Geburt runterfallen, was hat sie sich denn dabei gedacht? Aber in dem
Ja,
Fall ist das
ich
so
meine,
der Impuls.
die können sich ja hinlegen, aber bei uns ist ja auch im Stehen eine gute Geburtsposition, weil die Schwerkraft da halt mithilft. Und ich denke, wenn sich so eine Giraffe hinsetzt, wie soll die sich denn sonst, also wie soll die das denn machen?
Ja, schon, aber also wenn wir im Stehen gebären, oder also oder in dieser Hocke, in dieser
Ja.
Hockposition, dann sind da ja Arme, entweder die eigenen oder die von Geburtshelfenden, die da auffangen, weil ich glaube, das wäre für jetzt menschliche Babys, wäre der Sturz auch aus, keine Ahnung, was sind das, 50, 40, 50 Zentimeter,
Nicht so
wäre, glaube ich,
gut.
trotzdem schlecht.
Ja, anscheinend sind die da
Okay,
robuster,
die
ja.
sind da gut gerüstet.
Genau. Das Fohlen steht auch so nach einer Stunde dann schon und ist quasi, zumindest in der Hinsicht, braucht es dann niemanden, dass es das rumträgt oder so. Wäre bei Giraffen jetzt, glaube ich, anatomisch auch schwierig. Und dann wird es für die Giraffenmütter ein bisschen unangenehm. Die bleiben nämlich fast durchgehend so halbwach. Also die schlafen super wenig, um auf ihr Kind aufzupassen. Da werden wir nachher auch noch ein paar andere Mütter sehen, die das so machen müssen. Also die haben einen krassen Schlafentzug, den ich fühlen kann.
Ja. Okay. Also nur schlimmer als bei uns. Nicht
Noch
so ein.
schlimm. Also ich hoffe nicht, dass jemand durchgängig wach war mit seinem Kind. Also es fühlt sich manchmal so an, ne? Ich hatte auch schlimme Nächte, aber ja, das fand ich total spannend, dass im Tierreich, also macht Sinn, die müssen ja auch auf die aufpassen, die können die ja nicht auch in ein sicheres Bettchen legen, sondern die sind dann in der Steppe oder sonst wo unterwegs. Aber das ist schon nochmal eine Nummer krasser. Und ich frage mich, ob das die Tiere dann auch massiv stresst, also wie das so ein Tier emotion, also wie das so wahrgenommen wird von den Tieren. Also krass stressig, da kann man ja nicht reingucken, das kann man ja nicht wissen.
Ja, stimmt eigentlich, gell? Aber eben, ob sie dann auch mit der Zeit halt, also jetzt aufs Tierreich angewendet, müsste das ja heißen, dass sie vielleicht dann irgendwann reaktionsschwächer werden durch die Müdigkeit oder eben so solche Sachen, oder? Jetzt nicht wie bei uns, vielleicht wirklich die Emotionen und die Reizbarkeit, die mit uns durchgehen, sondern eher, dass sie vielleicht dann unaufmerksamer werden, weil sie zu müde sind, um
Ja,
wirklich
aber
mehr zu quatschen.
das kennen wir ja auch alle, ne? So, wenn man vor Müdigkeit gar nicht mehr weiß. Ich bin auch ein, also ich weiß, beim Großen, der war so ein schlechter, also das ist kein gutes Wort. Der hat sich schwer getan mit irgendeinem Schlafrhythmus, der zu meinem passt. Und der ist, ich habe mich einfach auf dem Teppich mal eingepennt beim Bauklötze bauen oder so. Mit Kind. Und das ist, also natürlich war das jetzt nicht lange. Also ich war da nicht stundenlang weg. Ich bin dann schon wieder aufgeschreckt. Da dachte ich auch, hui.
Ups.
Da wird es eben manchmal gefährlich. Und wenn das in der Steppe passiert, so mit den Löwen nebendran, ja.
Blöd.
Genau. Wir gehen weiter ganz woanders hin, zu den Eisbären, ins Kalte.
Okay, ja, sind ganz woanders.
Die sind auch krass. Also die gebären im Winter in ihrer Schneehöhle, also in ihrem Rückzugsort, und fasten dann bis zu 8 Monate. Essen die gar nichts. Und Eisbären machen ja Winterschlaf, ne?
Ja.
Und die gebären da auch ihre Jungen und säugen. Und spannend ist, wenn die im Sommer nicht genug Fettreserven bilden, aber eine befruchtete Eizelle haben, dann entwickelt die sich auch gar nicht weiter, weil der Körper halt weiß,
Das funktioniert
das
nicht.
wird nichts, weil du kriegst jetzt den ganzen Winter gar nichts zu essen. Aber das heißt, die fressen sich quasi voll, voll fett, gehen dann da rein, kriegen ihr Kind und dann haben sie ein sehr langes Wochenbett. Ein Monatsbett.
Das klingt wieder schön, gell? Aber so dieses 8 Monate nichts essen, während man ja gerade ein Baby versorgt.
Ja, aber 8 Monate so ganz allein mit Baby. Weiß nicht,
Boah.
also ob diese Isolation für Eisbären ein Problem ist, das ist halt einfach evolutionär so. Die kennen das ja nicht anders, aber es ist so 8 Monate jetzt ganz allein mit dem Baby, fände ich jetzt auch nicht so geil. Ohne
Aber
sozial.
Eisbärenbabys sind, glaube ich, mega süß.
Ja, und ich glaube, die machen auch, also die machen halt, was sie machen und das ist
Ja,
vielleicht
die
eine,
denken
keine
auch einfach
Ahnung, ob das
wenig drüber
anstrengend
nach.
ist.
Die
Genau.
vergleichen sich jetzt auch nicht mit anderen Tieren, wo sie sagen, oh, aber denn ihre Tiere laufen schon und versorgen sich selbst. Das ist nicht voll wie Eis.
Also wäre ich eine Giraffe, die kennen ja.
Ja, genau. Ich wäre doch gerne Giraffe.
Ja. Ich habe noch mal einen Panda-Bär, noch einen Bären dabei.
Ja.
Die sind ein bisschen lustig. Also man soll nicht über. Also zum
Ja, und
Ersten,
ja.
ich weiß nicht, ob ihr mal Bilder gesehen habt. Ich mache auch so ein Karussell für Instagram, da werdet ihr auch Bilder sehen. Panda-Babys, die wiegen nur 100 Gramm, wenn sie geboren werden. Also sind mini-mini. Sind blind, taub und völlig hilflos.
Ja, super.
Und ich habe gefunden, sie sind quasi in ihrer Selbstständigkeit mit einem Menschenbaby vergleichbar. Also sie sind verhältnismäßig klein und leicht, weil so ein Panda ja viel größer und schwerer ist als eine Menschenfrau. Ne? Also die Geburt scheint, also stelle ich mir etwas einfacher vor bei so einem kleinen Würmchen.
Bei 100 Gramm stelle ich mir
so. Aber die können halt gar nichts. Das heißt, die Mutter muss sie auch wirklich monatelang wärmen, um die Körpertemperatur zu halten. Also wir ziehen unsere Kinder an, aber wir müssen die jetzt nicht unentwegt. Es ist natürlich schön und wir machen das oft, aber wir müssen das ja nicht unentwegt machen. Die müssen die ständig im Arm halten und die müssen ihnen sogar den Bauch massieren, damit sie überhaupt Kot und Urin absetzen können. Das funktioniert nur, wenn die Mama halt immer deren Bauch massiert. Also es können eigentlich noch ein bisschen weniger als Menschenbabys.
Also der Panda, das ist wirklich so, wo man sich fragt, Wie funktioniert das, oder? Also das Ganze, die Evolution hat da irgendwo gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Panda, mach, was du willst. Weil der da komplett unselbstständig auf die Welt kommend, oder? Also so viel Fürsorge brauchen, das ist ja auch wahrscheinlich sehr ungewöhnlich in der Tierwelt. Und dann brauchen die ja sogar irgendwie Ansporn, überhaupt sexuell aktiv zu sein.
Genau.
Und sind zu faul zum Futtern teilweise. Also, die wollen ja gar nicht
überleben. Genau, weil, also das Problem ist ja, das werden weniger Pandas. Und es gibt ja so chinesische Zuchtstationen, wo sie eben gezielt versuchen, die zu züchten. Nur die haben überhaupt keinen Bock auf Sex. Also nicht nur in der Zuchtstation, sondern auch in, also die sind sehr, und faul. Ich sag mal, der Fortpflanzungstrieb ist ja wirklich evolutionär sowas, so ein richtiges Basic. Weil sonst funktioniert es ja nicht mit dem Leben. Würde ich und die haben denen auch da schon Pornos gezeigt. Also die haben Videos gemacht von Panda-Sex und haben das den anderen Pandas gezeigt und gehofft, dass die da
das ist auch keine neue Stellung, liebe Hörer.
Also, aber offensichtlich hat es auch nicht so wahnsinnig geholfen. Ja. Und das ist schon, da fragt man sich schon ein bisschen, wie gechillt und bequem man sein kann. Also, dass da gar kein
Ihr Ansporn wollt gar ist, nicht halt, überleben, oder? Ihr wollt
und das ist voll schade, weil die sind ja echt niedlich. Ich meine, das sind, also jetzt alle, die uns zuhören, das ist natürlich, also ist egal, ob ein Tier niedlich ist oder nicht, ne? Also, eigentlich. Aber da interessiert es uns halt, ne? Bei Spinnen weniger. Aber die sind auch wichtig, sag ich mal, fürs Ökosystem und für alles, ne? Mhm. Genau.
Ach, okay. Pandas, gebt euch mal mehr Mühe.
Mhm. Kängurus. Wir sind auch echt bei strange Tieren. Also wir werden also sehen, Australien ist ja auch nochmal special. Ja. Die haben ja zum Beispiel diese Beuteltiere, so wie die Kängurus. Und das ist einfach in Summe special. Also, wenn schon das Panda-Baby klein war, Känguru-Babys sind bei der Geburt 2-3 cm groß und 1 Gramm schwer. In etwa.
Das ist ja nix.
Genau, und es krabbelt dann aus dieser Gebärmutter. Beuteltiere haben mehrere Gebärmütter. Mhm. 2, glaube ich, und dann bildet sich noch eine Art dritte Gebärmutter zum tatsächlichen Gebären. Okay. Da krabbelt es dann raus und dann gleichzeitig geht weiter in diesen Beutel. Rein. Und nachgelesen, im Grunde müssen die unfertig auf die Welt bringen, weil die keine, also bei uns Menschen und vielen anderen Säugetieren ist die Plazenta halt da, die das Kind versorgt, bis es groß genug ist, um dann zu kommen, und das haben die nicht. Deswegen muss das quasi total unfertig rauskommen und dieser Beutel ist dann so quasi nochmal ein Ersatz für die Gebärmutter mit Plazenta und so, ne? Aber die trinken da schon Milch. Mhm. Und Kängurus haben mehr Zitzen, aktive Zitzen und mit unterschiedlicher Milchzusammensetzung, weil jetzt wird es echt fancy. Die Mutter kann gleichzeitig ein großes Jungtier draußen stillen, ein kleines Jungtier im Beutel stillen und hat dann manchmal noch so eine eingefrorene Schwangerschaft in einer der Gebärmütter. Also Keimruhe heißt es. Das heißt, die wird befruchtet, aber dann merkt der Körper, ach, da hängt ja, also ist ja noch so ein Baby im Beutel.
Yeah.
Dann warten wir.
Okay.
Und wenn das dann auszieht, dann machen wir mit der Schwangerschaft, oder bald auszieht, dann machen wir mit der Schwangerschaft weiter und weil dann ist wieder Platz im Beutel für ein neues Kind. Also sie hat quasi theoretisch drei Kinder gleichzeitig und hat dann eben verschiedene Milchzusammensetzungen für das größere Jungtier und das kleinere Jungtier. Und die wissen dann automatisch, an welcher Zitze die halt ziehen müssen, um ihr Zeug zu bekommen.
Wahrscheinlich durch den Geruch oder so.
Ja. Okay. Und ich habe jetzt nochmal nachgelesen, die bleiben 8 bis 12 Monate im Beutel.
Ach so.
Also das ist, ich dachte irgendwie, das ist kürzer, aber ganz schön lang. Und dann sind die auch schon ganz schön groß. Ihr könnt da mal Bilder gucken. Dann kommen da immer so Beinchen raus und so. Am Anfang sind die ja wirklich mini. Und dann werden die größer. Und das ist einfach total faszinierend.
Ja, wie lange sind sie in der Gebärmutter, bis sie dann in den Beutel?
Das weiß ich nicht, das müsste ich noch nachgucken.
Ach, okay.
Also auf jeden Fall unterschiedlich lang, weil sie ja so diese Keimruhe auch noch haben.
Ach so, ja okay, das stimmt. Das macht natürlich Sinn, dass das dann nicht...
Ja. Boah. Aber nicht so lang vermutlich, wenn die nur 2 bis 3 Zentimeter groß sind und 1 Gramm schwer, kann die Schwangerschaft jetzt an sich nicht so lang dauern, weil das...
Also die eigentliche Schwangerschaft ist dann wahrscheinlich recht kurz, aber dafür dann noch...
Lang im Beutel.
Lang im Beutel, okay. Und während das eine im Beutel ist, kann das Größere, das schon draußen ist, noch mal reinklettern zum Weitertrinken.
Ja, oder den Kopf so reinstecken, glaube ich. Also, also tatsächlich, seit ich das recherchiert habe, würde ich gerne mal so ein Känguru vom Nahen sehen und gucken, wie so ein Beutel... Die müssen den ja auch sauber halten, ne? Weil die müssen da Sachen rausmachen und so. Aber es ist ja irgendwie Teil des Körpers, aber irgendwie wie so eine Trage. Es ist total faszinierend. Wenn man weiß, es seit man Kind ist, aber wenn man genau darüber nachdenkt, ist es ein bisschen abstrus.
Du könntest mich in Tirol mal besuchen kommen, dann können wir in den Raritätenzoo gehen. Da gibt es Kängurus, kleine Zwergkängurus.
Oh ja, und da dürfen wir da auch in den Beutel schauen.
Ja, also wo ich da war, hat man halt prinzipiell schon gesehen, wenn da mal jemand aus dem Beutel rausgeguckt hat. Aber in den Beutel selber konnten wir nicht reingucken. Aber es war trotzdem irgendwie cool zu sehen, wenn da plötzlich so ein Köpfchen rausguckt. So. Ja.
Ja. Jetzt machen wir einen Sprung. Jetzt gehen wir weg von den, also zumindest zum, naja, ich habe noch ein Säugetier. Mhm. Die packe ich jetzt mal an. Ich habe hier eine große Liste. Die Orang-Utans, die haben eine sehr, sehr lange Kindheit. Die stillen bis zu 8 Jahre. Also ist ja echt eine Seltenheit, auch bei uns Menschen. Mhm. Sehr, 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 sehr selten. Und auch im Tierreich. 8 Jahre ist echt lang. Die Elefanten hatten 5. Und die haben so wirklich, sind sehr menschlich, würde ich sagen, ne? Wir wissen ja, Menschenaffen, die unterrichten ihre Jungen aktiv. Also das ist so, ist schon sehr vergleichbar mit Mutter- und Elternschaft bei uns Menschen.
Mhm. Also so soziales Lernen auch so. Also Wissen weitergeben, überzeigen und so. Und nicht dass alles Wissen automatisch instinktiv da ist, wie es ja bei ganz vielen Tieren ist, sondern dass wirklich die Gruppe einem auch was weitergibt.
Ja, wir werden sehen, es gibt auch andere, die schmeißen die einfach raus nach ein paar Tagen und dann müssen die schauen, wo sie bleiben. Aber auch Orang-Utans machen das nicht. Und dann haben wir nochmal hier so australische Tiere, Koalas. Die müssen, und jetzt ist ein bisschen eklig, also Koalas essen Eukalyptusblätter, wissen wir? Mhm. Die sind eigentlich giftig. Yeah. Für die Tiere. Damit also diese Koala-Babys diesen Eukalyptus essen, füttern die Koala-Mamas ihre Jungen mit einem speziellen Kot, der nennt sich Papp. Der wird, glaube ich, im Blinddarm oder auf jeden Fall in einem bestimmten Darmabschnitt gebildet.
Yeah.
Dem füttern sie ihren Kindern und dann bauen die quasi so eine Art Resistenz gegen den giftigen Teil vom Eukalyptus auf und können dann Eukalyptus essen.
Statt sich was Ungiftiges zum Essen zu suchen,
haben wir halt
nur von was Giftigen und müssen da dafür.
Also ich denke, dass halt, also ich weiß nicht, wie giftig der Eukalyptus ist, aber er ist halt auf jeden Fall nicht sehr gut verdaubar eigentlich und das helfen die denen. Und das finde ich total spannend, weil da war anscheinend viel Eukalyptus.
Ja.
Und dann haben sie gedacht, okay, da müssen wir halt irgendwas, hat sich die Natur gedacht, da müssen wir irgendwas machen, dass sie das können. Ja, also es hat sicher was mit der Darmflora und allem zu tun, mit der Verdauung.
Ja, ja.
Es gibt ja auch bei Menschen. Also ich habe ja eine chronische Darmerkrankung, deswegen kenne ich mich ein bisschen aus. Zum Glück habe ich sehr mild, aber da gibt es ja auch Therapie mit Fremdkot quasi. Also Familien, also wenn die Darmflora nicht funktioniert, kann man den Kot von Familienmitgliedern mit einer ähnlichen Darmflora und Bakterienzusammensetzung nutzen, um den wieder aufzubauen und zu behandeln. Klingt eklig, ist eklig, aber hilft halt voll gut. Ja.
Ja.
Den muss man aber nicht essen, um Gottes Willen, ja. Also man muss den nicht, sondern es wird anders verabreicht. Aber die Tiere machen das halt so, ja. Das finde ich auch.
Aber einmal reicht oder?
Nee, das machen die, glaube ich, mehrmals. Also das ist so eine Art der Ernährung halt. Ich weiß, für die Jungtiere anscheinend, ja.
Okay. Ja, wenn es funktioniert, immer.
Ja. Genau, und jetzt kommen wir mal weg von den ganzen Säugetieren. Was habe ich hier? Ja, wir gehen ins Meer.
Schön.
Und schauen uns Oktopus und Tintenfische an. Oktopusmütter bewachen die Eier monatelang, fächeln den Wasser zu, damit sie Sauerstoff, also dass sie da eine Zirkulation haben, was man, glaube ich, im Aquarium künstlich herstellt manchmal, ne?
Ja.
Auch frisst in dieser Zeit nichts und stirbt, wenn die Babys schlüpfen.
Oh.
Da sind sie nicht die einzigen Tiere. Also quasi da ist ihr Lebenszweck erfüllt. Fortpflanzung und tschüss.
Oh, okay. Schon ein bisschen bitter.
Ja, also evolutionär macht es auch irgendwie Sinn. Ja. Und wahrscheinlich sind die auch nicht besonders emotional bei der Sache, so wie wir. Wobei man jetzt sagt, dass die so super schlau sind manchmal. So Tintenfische und Oktopusse. Aber man weiß halt ganz wenig über die. Deswegen sind die in Science Fiction ja oft so beliebt, weil die könnten halt auch mega schlau sein. Die sind wahrscheinlich mega schlau.
Die könnten eigentlich die Herrscher der Welt sein und wir wissen es nicht.
Genau. Okay. Aber vielleicht nicht, wenn sie dann immer sterben, wenn sie sich fortgepflanzt haben.
Wirkt jetzt nicht so schlau. Aber ja,
Ich möchte übrigens sagen, ich habe das recherchiert nach bestem Wissen und Gewissen.
Ja.
Und auch gegengecheckt. Es kann sein, dass hier kleine Unstimmigkeiten sind. Wenn ihr Biologen seid und euch voll gut auskennt und was besser wisst, sagt es uns, dann verteilen wir das mit unserer Community, falls irgendwas falsch sein sollte. Genau. Wir bleiben im Wasser. Was habe ich noch im Wasser? Haie. Manche Haiarten, zum Beispiel der Sandtigerhai, haben etwas, das nennt sich intrauteriner Kannibalismus. Das heißt, es sind mehrere Jungtiere im Uterus.
Ja. Yeah.
Und das Stärkste frisst einfach alle anderen auf.
Und ich hatte gerade gehofft, du hast jetzt was im Gepäck, was die schlechten Meinungen über Haie vielleicht ein bisschen in besseres Licht rückt. Und jetzt fressen die sich schon im Mutterleib. Okay.
Ja, aber ich muss hier eine Lanze brechen für Haie. Ich liebe Hai-Trash-Filme. Ich habe den Weißen Hai schon öfter gelesen und gesehen. Ich liebe den. Der hat ja übrigens 50-Jähriges jetzt. Also lohnt sich immer noch. Aber die sind echt total faszinierend. Das sind uralte Tiere. Die gibt es schon so lang. Die haben Sinnesorgane. Ich habe den Namen vergessen. Die haben wir nicht. Die können ganz anders wahrnehmen als wir. Mhm. Die haben sich evolutionär super lang gehalten. Die sind super spannend und die sind nicht so gefährlich, wie sie im Weißen Hai dargestellt werden. Also dieser Film hat wirklich da so eine Angst ausgelöst. Da gab es ja dann wirkliche Haijagden und so. Das ist total spannend. Wer den Plothouse-Podcast von Vis-a-vis hört, da gibt es auch eine Folge genau dazu. Zu so einer fancy Geschichte mit dem Haiangriff und wie dieser Mann, der wurde von einem Hai angegriffen, hat es knapp überlebt, hat dann Haie gejagt, hat dann gemerkt, was mache ich da eigentlich und setzt sich dann seitdem für den Tierschutz ein. Mhm. Für den Haischutz. Dass die eben, die sind wirklich wahnsinnig faszinierende Tiere und echt gar nicht so gefährlich. Und das klingt jetzt alles martialisch, aber das hat ihnen wahrscheinlich auch den Überlebensvorteil halt geschafft, warum es die halt schon so lang gibt. Mhm. Ja, ja, und ja. Haiangriffe sind, es gibt die, aber ja, die sind wirklich nicht so häufig.
Es sind gibt auch total Kuhangriffe. Spannende Tiere. Also ich meine, ja.
Was für Angriffe?
Kuhangriffe. Wenn man in den Alpen wandern geht. ja, das.
Genau, das habe ich recherchiert auch. Ich hatte einen Zeckenbiss und jetzt bin ich geimpft, aber ich war aus Gründen noch nicht geimpft und hatte voll Schiss, dass ich jetzt richtig schlimm krank werde. Und dann hat die KI gesagt, wahrscheinlicher ist es, dass ich von der Kuh totgetreten werde, als dass ich an FSME sterbe. Also das gibt es. Ja, mit einer sehr, sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit.
Ja, ja, es muss jetzt auch keine Angst vorm Wandern oder so haben, aber prinzipiell, wenn man immer diese große Angst vor Haien hat, wenn man sich da dann anschaut, wie viel wahrscheinlicher es ist, von einer Kuh getreten zu werden oder angegriffen zu werden, dann muss man sich schon wundern.
Ich springe jetzt mal. Wir haben nachher noch Wassertiere, aber sonst komme ich hier durcheinander. Ich gehe mal ins Insektenreich.
Okay.
Jetzt wird es noch mal krasser. Wir brauchen dann wieder was Schönes. Aber fangen wir mit dem etwas gemäßigteren an. Wolfsspinnen, und ich glaube, da ist sie nicht die einzige Spinne, tragen ihre Junge 8 Tage auf dem Rücken und fressen auch in der Zeit nichts. Ja? Mhm. Also es gibt ganz viel. Wer hat es schon mal, also wer keine Spinnen mag und es schon mal gesehen hat, wenn man aus Versehen so eine Spinne anstupst oder drauf tritt, die gerade Jungtiere auf sich hat und dann von dieser Spinne viele, 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 viele kleine Spinnen so weglaufen, da wird es einem echt anders. Das ist wirklich,
schon ich hasse das.
Da gibt es eben noch mehr als 8 Beine, sehr, sehr viel mehr.
Genau.
Und spannend ist auch bei den Skorpionen, da ist es auch so, die Jungtiere, also Skorpione gebären auch Leben, die Jungtiere klettern auf den Rücken,
mhm,
und die haben noch kein Exoskelett. Also die sind so milchig weiß. Die haben eben dieses feste Skelett noch nicht, das die erwachsenen Skorpione haben. Und die legen sich oder sitzen dann auf diesem Rücken und über die Haut nehmen sie dann Flüssigkeit und Nährstoffe von der Mutter auf und warten dann, bis sich das Exoskelett bildet und dann gehen sie erst runter und dann sind sie quasi fertig.
Das ist ja schräg.
Ja. Auch das könnt ihr googeln. So Skorpionbabys sind so irgendwie wie aus Milchglas schauen die aus. Müsst ihr mal gucken. Ja. Genau, und jetzt kommen wir noch zum Tier, das ich nicht besonders gern mag. Ohrenkneifer.
Von Spinnen, also.
Ja, Ohrenkneifer oder wie, also das Ohrwürmer, gibt es verschiedene Namen, ne? Also ihr wisst, diese braunen Much.
Okay.
Die legen so 50 bis 60 Eier, pflegen die richtig intensiv, also die sind sehr fürsorglich, die entfernen Schimmel von den Eiern und bringen dann auch mal die Eier von A nach B, wenn es gefährlich wird, tragen die diese so rum und so. Und der Dank dafür, Achtung, liebe Mamas, wenn ihr denkt, eure Kinder sind manchmal undankbar, wenn die dann schlüpfen, fressen sie die Mutter als erste Nahrung. Matrifagie nennt sich das.
Ach komm, wow, okay. Das ist wirklich undankbar.
Aufopfernd, gepaart mit abartiger Undankbarkeit, ja.
Oh, fies. Ja, okay.
Ja, seid ihr mal noch ein bisschen weniger. Das ist ein bisschen gemein, aber...
Ja, ist gemein. Hier heißen sie, glaube ich, Ohrengeschlürfer. Wenn ich's, falls irgendjemand aus Tirol zuhört, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, sonst kriege ich wieder Ärger von meinem Mann, aber ich glaube, Ohrengeschlürfer.
Ich weiß gar nicht genau, wie sie... Nachdem ich von Oberfranken in die Oberpfalz gezogen bin, bin ich bei manchen Dialektwörtern nicht mehr so firm und weiß nicht mehr, welches von woher kommt, aber Ohrenkneifer war mir jetzt im Kopf.
Okay. Alles irgendwie viel zu nah am Ohr.
Genau. Jetzt kommen wir zu den Papas. Es gibt nämlich durchaus auch fürsorgliche Papas im Tierreich. Schön. Zum Beispiel, also ihr dürft jetzt mal überlegen, was euch da einfällt. Das ist ein Klassiker, der allen einfällt. Weißt du eins?
Ein fürsorglicher Papa.
Mhm.
Na, der von Nemo.
Der kommt noch später? Das ist viel komplizierter, als wir es bei Nemo uns vermuten.
Ach so, okay.
Aber das Seepferdchen. Also bei dem Seepferdchen sind nämlich die Papas schwanger.
Ja, stimmt, genau.
Und brüten die Eier auch in so einem Beutel aus. Also wir haben die ähnlich wie die Kängurus unter Wasser. Und diese Beutel, der funktioniert eben wie eine Art Plazenta auch. Mhm. Und nach 10 bis 25 Tagen schon, also kurze Schwangerschaft, werden die Jungen geboren und sind dann auch sofort selbstständig. Also er macht zwar die Geburt quasi und so, aber dann raus und fertig. Aber da machen das wirklich die Männchen, was ich total faszinierend finde. Weil das ja...
Haben dann die Männer das Ei oder haben die Frauen das Ei und geben das dem Papa? So, hier, halt mal. Dann schwimmt es weg.
Müsste ich googeln.
Okay.
Warte mal. Schaffen wir das? Das schaffe ich, glaube ich, jetzt parallel nicht so schnell. Aber gucken wir ja nach. Guck doch mal nach, wie das ist bei den Seepferdchen. Das ist das Problem, wenn man einen Podcast macht zu Themen, mit denen man sich eigentlich nicht auskennt und die man alle nur recherchiert. Genau. Michelle googelt, währenddessen erzähle ich parallel, dass es nämlich noch was gibt. Es gibt Riesenwanzen, die sind richtig riesig, so viele Zentimeter groß. Und die leben auch im Wasser zum Teil, also die können raus und rein. Und da kleben die Eier, da machen die Weibchen, legen die Eier, kleben bis zu 100 Stück auf die Flügel des Männchens. Der wird dann ziemlich schwer und hockt dann so rum unten unter Wasser, belüftet die, weil es macht so Liegestützen, damit die eben Sauerstoff im Wasser bekommen. Und nach einer Woche hat er es dann aber schon fertig. Und wenn er Glück hat, kommt noch die Mama und putzt seine Flügel sauber, die dann so ein bisschen verklebt sind.
Wenn er Glück hat.
Wenn er Glück hat.
Okay. Zu den Seepferdchen noch mal ganz kurz. Es ist tatsächlich so, dass die Mama hat das Ei. Das ist jetzt da gleich wie bei den meisten anderen. Aber sie gibt's dann dem Papa in den Beutel, wo er es befruchtet, dann komplett versorgt alleine und auch inklusive Wehen, habe ich gerade stand da dabei. Also er hat auch Wehen, der Papa, und dann gebärt. Und
ja, klar, ne? Man braucht Samen und Ei oder halt, und man muss das ja nicht im weiblichen Uterus machen, sondern man kann das auch im männlichen Beutel machen, wenn man einen
genau, hat. Genau. Aber also prinzipiell von der Grundausstattung her sind sie gleich. Ei und Samen sind männlich und weiblich verteilt. Und aber statt dass es in die eine Richtung geht zur Mutter, gibt die Mutter das Ei dem Papa in den Beutel und der befruchtet und trägt aus und versorgt.
War wahrscheinlich keine bewusste Entscheidung. Sonst könnte man das ja auch mal bei uns einführen.
Ja, genau, ja. Wär cool, wenn man sich's aussuchen könnte, ja.
Ähnlich wie das Seepferdchen ist es beim Darwin Nasenfrosch. Hat man jetzt geiler Name, könnt ihr auch mal googeln. Der hat so eine recht markante Nase, deswegen heißt er so. Und da nimmt das Männchen die Kaulquappen in seinen Stimmbeutel auf. Also das hat keinen extra Brutbeutel, sondern es nimmt quasi den Froschbeutelsack da und ernährt dort die Jungtiere mit so Sekreten und entlässt die dann fertig. Und in der Zeit kann er nicht essen und nicht quaken und so, weil er ja quasi diese ganzen Babys im Mund hat.
Ja, klar. Ja, was denkt sich da die Evolution so? Ja, wir haben jetzt hier irgendwie keinen Platz. Oh, der Beutel ist schon da. Lass
den da rein.
Genau.
Ja, okay. Genau. Und dann gibt es richtige Helikopterväter, würden wir heutzutage sagen. Ja. Der Nandu, das ist so ein Laufvogel, würde ich sagen. Ich hoffe, das ist die richtige Bezeichnung. Der hat einen Harem von bis zu 12 Weibchen. Und brütet aber alle Eier von diesen Weibchen brütet dann der Papa aus, das sind bis zu 80 Stück, und verteidigt die dann aggressiv, da darf niemand ran. Also der hat dann auch quasi so eine ganze Schar Küken hinter sich und schnappt nach anderen und so und verteidigt die voll. Also da brütet er eben und verteidigt dann auch und kümmert sich um die Jungtiere.
Das ist dann seins, okay.
Auch da könnt ihr googeln, gibt es ganz süße Videos.
Okay. Ein Helikoptervater.
Genau, wir bleiben bei den Vogeltieren. Also, es sind ja zwei Vögel, mit denen wir immer auch arbeiten. So, wir sagen, es ist eine Rabenmutter zum Beispiel. Mhm. Und es ist,
ist also, super
es ist
unfair,
gemeint,
gell?
Es ist als Beleidigung, aber ist es eigentlich gar nicht. Ja. Weil Raben sich total intensiv, und zwar partnerschaftlich, Mutter und Vater, um ihren Nachwuchs kümmern. Auch noch, nachdem die Jungen das Nest verlassen haben. Und da kommt, also habe ich gelesen, ist eine Erklärung, woher dieser Mythos der Rabenmütter kommt. Ja. Die sind dann nämlich aus dem Nest und dann so, ja, die schmeißen die raus. Und was sind das für Rabenmütter? Die kümmern sich gar nicht. Aber es ist eben so, dass sie sich dann auch noch um die kümmern. Und Vögel, normalerweise, wenn die das Nest verlassen haben, dann sind sie Flücke und weg. Und bei den Raben ist es eben so, dass die noch länger sich kümmern. Und zwar auch Papa und Mama. Und deswegen ist Rabenmütter eigentlich, ist ja eh ein Begriff, den wir streichen sollten.
Ja. Ne? Also an und für sich schon wegen der Bewertung, genau. Einfach die, weil wir andere Eltern nicht so bewerten sollten. Aber prinzipiell muss ich jetzt schon auch eine Lanze für die Raben brechen. Das ist ja voll gemein, dass wir sie synonym verwenden für schlechte Elternschaft, oder? Und sie sich eigentlich voll die Mühe geben. Bin grad empört, stellvertretend für die Raben. Das ist gemein.
So, jetzt bei mir im Hintergrund ist wieder Baustelle. Ich hoffe, dass man das nicht so dolle hört. Michelle, du machst ein Zeichen. Genau. Es gibt ja noch die Kuckuckseltern. Und das ist tatsächlich, das sind wirklich die Brutparasiten, nennt man das. Okay. Die legen ihre Eier in fremde Nester und die Kuckucksjungen werfen dann die anderen ursprünglichen Vogelbabys also raus.
Das entspricht der Wahrheit.
Mm.
Okay.
Ja, die sind halt super faul.
Okay.
Was habe ich letztens? Ich habe so einen Comedy-Ausschnitt gesehen auf Insta und da hat eine gemeint, ja, sie hat irgendwie so gar keine Lust auf die Geburt und so. Also das möchte sie wirklich alles gar nicht. Deswegen, so ein fertiges Baby wäre ganz cool. Deswegen geht es jetzt ab und zu im Park und schaut, welche Mütter richtig überfordert werden und so bereit.
Also, ja, mal abgucken.
Nee, aber im Grunde, die haben halt keinen Bock. Die wollen sich fortpflanzen, aber sich nicht kümmern. Ja. Und dann legst du es da rein. Okay. Auch eine Methode. Nicht zu empfehlen.
Nicht zu empfehlen für Menschenkinder, ja. Aber es scheint ja tatsächlich zu funktionieren, oder? Es gibt sie immer noch. Mhm. Ich finde es echt schräg, dass die anderen Vogeleltern dann sagen, ja, okay, dann kümmere ich mich halt
um die Kuh. Ich glaube, die merken das nicht so.
Ach, aber oder? Kannst du das nicht merken?
Keine Ahnung.
Finde ich jetzt schon schräg.
Es
läuft ja so viel über Gerüche im Tierreich, oder? Und dann hast du da plötzlich eine andere Vogelart im Nest. Und so, ja, okay, hey, du, kommst ja gar nicht nach mir. Ja, okay.
Ja. Wir bleiben bei eierlegenden Tieren, nähern uns aber wieder dem Wasser. Wir sind bei den Krokodilen.
Oh.
Und das ist richtig cool. Die Krokodile hören die Rufe der Jungen durchs Ei hindurch. Cool. Also wenn die fertig sind, dann machen die Laute, dann hören die das und dann helfen die denen da rauszuschlüpfen, nehmen sie auch ins Maul wie der Darwin-Nasenfrosch und tragen sie damit zum Wasser. Also die buddeln ja die, glaube ich, so im Sand ein, die Eier, ne? Und dann hören die schreien und dann helfen denen raus. Und das finde ich total süß.
Ist nett, ja.
Also ich meine, unsere Kinder hören uns ja, wenn wir sprechen, wenn sie noch im Bauch sind, logisch. Ja. Aber wir hören die halt nicht.
Nein, leider nicht.
Ne? Aber das finde ich cool, dass sie den. Ist irgendwie süß.
Das ist wirklich süß, ja.
Genau. Wir bleiben im Wasser und gehen zu Delfinen.
Oh, schön.
Ja. Ja.
Nicht schön. Oh,
nicht so schön für die Mütter.
Nicht so gesagt, was anderes.
Delfine müssen ja atmen, ne? Wissen wir. Und ja. Die Jungen, die schaffen das aber nicht allein, immer mal wieder aufzutauchen. Die würden zu uns einfach runtersinken. Deswegen müssen die immer wieder so hochstupsen mit.
Okay.
Und deswegen schwimmen die wochenlang neben denen her und schlafen gar nicht. Und stupsen immer wieder hoch.
Oh.
Und die können dafür alternierend die zwei Gehirnhälften schlafen lassen. Also die lassen einen Teil des Gehirns, lassen die schlafen und der andere bleibt wach. Ich meine, es fühlt sich auch manchmal als Menschenmama so an, als würde ein Teil des Gehirns schlafen. Aber denen ist es tatsächlich biologisch. Oder? Die können einen Teil schlafen legen, sind aber trotzdem noch wach, weil das andere Teil funktioniert, um dann die Kinder wach zu halten.
Ach krass. Als Delfingehirn ist so faszinierend. Und vor allem, da würde mich jetzt wieder interessieren, ich glaube, das muss ich nach der Folge noch nachlesen. Wie haben Forscher das rausgefunden?
Hm. Ja, das cool. Frage ich mich bei sehr vielen dieser Dinge, frage ich mich. Ich meine, dass man sieht, wo die Babys drin sind und so, aber das ist schon spannend. Ja. Also wir haben jetzt ja öfter schon über Zoo gesprochen und Zoos sind natürlich, da kann man echt hart drüber diskutieren, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll.
Kritisch,
ne? Also das wollen wir jetzt nicht aufmachen, aber ich weiß, also ich wohne ja hier in der Nähe von Nürnberg und da gibt es ein Delfinarium noch, das auch, da gibt es sehr viel Protest, warum Delfine in Gefangenschaft gehalten werden. Und die versuchen schon, seit ich denken kann, Delfine nachzuzüchten und die Jungtiere sterben immer. Ne? Also weil das ist schon auch speziell ne? Und das kann in Gefangenschaft anscheinend kaum reproduziert werden. Ja.
Dazu habe ich Good News gelesen, weil ich auf Instagram mehreren Seiten folge, die auch immer wieder Good News aus aller Welt zusammentragen, weil man ja schon genügend negative Schlagzeilen liest. Und dann Mexiko hat sich final entschieden und setzt es gerade um, dass es keine Delfin-Shows mehr gibt, keine Delfin-Touren mehr rund um die Küsten und dass alle noch in Gefangenschaft lebende Delfine jetzt also ausgesiedelt werden müssen. Entweder in so offene Gebiete, wenn sie noch nicht wenn das noch schwer ist, oder zurück in den Ozean und das jetzt angepackt werden muss und dafür auch finanzielle Mittel und so. Also die schaffen das gerade komplett ab, das ganze Delfin.
Ja, also die Kaulitz-Brüder, Bill und Tom Kaulitz, die setzen sich ja auch total für Wal- und Delfinschutz ein und machen ganz viel Spendensachen und so.
Okay.
Weil in Amerika gibt es ja diese Riesen, wie heißen die denn, SeaWorld, also diese Riesen-Aquarien, wo auch Wale. Ja, und man kann sich ja echt vorstellen, dass so ein Riesenwal in so einem Becken, das ist ja abstrus. Genau, die setzen sich das ja dafür ein. Also ich habe mal Wale und Delfine in freier Wildbahn in der Straße von Gibraltar. Einer der wenigen Urlaube, wo ich mich freiwillig in ein Flugzeug gesetzt habe, müsste ich jetzt auch mich fragen, ob das sinnvoll ist, dass da immer Touristenscharen hingekarrt werden im Boot, um die anzugucken. Aber natürlich sind die trotzdem halt frei, weil die Straße von Gibraltar, so, da sammeln die sich, weil die da durch müssen.
Mhm.
Genau. Und da bin ich, also heute noch ärgere ich mich, dass ich nicht ich war damals arme Studentin oder kurz nach dem Studium, dass ich da nicht noch die paar Euro mehr draufgelegt habe für die Orcas. Okay. Sondern dass die wären noch, hätte man noch weiter rausfahren müssen und so. Und das ärgert mich wirklich bis heute. Sehr. Wobei, da gibt es jetzt auch die ganze Zeit Angriffe, ne? Also so Wahlangriffe mehren sich auch, habe ich gelesen. Ja. Spannend.
Ich habe gehört, dass sie wieder in Regionen zurückkehren, wo sie jetzt schon länger nicht mehr waren, was als gutes Zeichen ökologisch gesehen gewertet wird, aber natürlich dann auch wieder Berührungspunkte zwischen Mensch und riesigem Wildtier.
Ja, wir sind der Generation Free Willy, oder?
Hast du absolut. Auch
Gott, was für ein Film.
Schöner
Moment. Aber natürlich totale Quälerei, dieses Tier für diesen Film, ne? Muss man mal sagen.
Ja. Das
beim weißen Hai haben sie das Zeug wenigstens schlecht nachgebaut. Ich habe noch zwei, zum Abschluss noch zwei Fische. Zum einen komme ich jetzt zum Nemo, findet Nemo, also Clownfische. Und jetzt pass auf. Alle Clownfische werden als Männchen geboren. Biologisch männlichen Geschlechts. Das stärkste Tier wird zum Weibchen. Das zweitstärkste übernimmt die Rolle des begattenden Männchens und zeugt mit diesem einen Weibchen Nachkommen. Wenn dieses Weibchen irgendwann stirbt, dann wird das dominante Männchen zum Weibchen und der nächstdominantere zum Männchen.
Die switchen also dann ihr Geschlecht?
Die switchen ihr Geschlecht, ja.
Und, okay. Das heißt aber Nemo, der ja der einzig Übrige ist von dem Schwarm,
muss dann eine Frau werden und sich einen anderen Mann suchen.
Muss Frau werden und einen
Mann suchen. Oder sich ein anderes starkes Männchen suchen, das dann zur Frau werden kann. Also da müsste ich jetzt tiefer einsteigen. Ich habe da ein bisschen gelesen, auch wie das, es ist nicht ganz so einfach, wie diese Geschlechtsswitchung funktioniert. Ja. Und wie sich dann, also irgendwie muss ich ja das Stärkste rausstellen. Also das ist, die Natur muss ja dann irgendwie sagen, das ist jetzt das stärkste Tier und das wird jetzt ein Weibchen und so. Ne? Das hat was mit Hormonen und Zeugs zu tun. Aber der Hormonhaushalt von Fischen ist jetzt nicht mein stärkstes Wissensgebiet.
Komisch, Katharina.
Ich lerne ja noch über meine eigenen Hormone so viel.
Ich wollte gerade sagen, ja. Fischhormone. Genug, was bei uns los ist. Also.
Genau.
Okay, aber cool. Also ja. Schräg. Cool.
Schräg, total schräg. Und ja. In der Recherche für diesem, also ich war eigentlich schon durch mit der Recherche und dann habe ich einen Tweet gesehen irgendwo über Aale und wie krass die sind. Also Aale leben ja auch bei uns im Süßwasser. Und die wandern alle Aale dieser Welt wandern zur Fortpflanzung bis zu 8000 Kilometer aus europäischen Gewässern in die Saragossa-See. Es ist irgendwo beim Bermuda-Dreieck, glaube ich. Korrigiert mich, Geografie ist noch schlechter bei mir. Um sich da fortzupflanzen und sterben dann da. Und man weiß überhaupt nicht, warum die alle da hingehen. Und dann werden quasi die kleinen Aale, werden dann so wieder zurückgeschwemmt. Also die schwimmen wieder zurück. Aber da sterben auch mega viele. Also schon bei der Hinreise sterben viele und dann die Kleinen bei der Heimreise wieder in ihre europäischen Gewässer. Ne, also die sammeln sich da alle und das ist total spannend, da wird viel geforscht, da werden irgendwelche Tiere mit Sendern verfolgt und so, aber da könnt ihr euch mal reinlesen, also das habe ich auch gehört, das ist total abstrus und man weiß nicht genau, warum die nur dort sich fortpflanzen und so weite Strecken in Kauf nehmen und so.
Und wenn dann die Eltern ja sterben dort in der Saragossa-See,
müssen
dann
die Kinder
finden, aber dann finden aber ihre Kinder, ihre Eier, ihre Schlüpfdingsies, finden dann aber dahin zurück, wo die Eltern oder was?
Ja, voll krass. Also da kann man sich lang mit beschäftigen. Gibt es viel Forschung dazu, ne? Weil das halt einfach einzigartig und faszinierend ist. Ja, und
also
ich entschuldige mich für Fehler, biologische Art, Bezeichnungsfehler, die mir unterlaufen sein sollten.
Schlimmer als Schlüpfdingsies kann es nicht werden.
Schlüpfdingsies, genau. Aber das ist halt so faszinierend und denke ich, vielleicht hätte ich doch Biologie studieren sollen. Also wie cool muss es sein, sowas zu erforschen und sowas als Erste rauszufinden und wie wichtig ist es, diese Vielfalt zu erhalten, ne? Denke ich mir dann.
Ja, stimmt.
Was es alles gibt auf der Welt und keiner hat sich gedacht, Mensch, dieser Darwin-Nasenfrosch, der ist ja coolio, aber er ist coolio. Und ja, also das ist einfach total spannend, faszinierend, was die Natur sich da so ausgedacht hat. Wir gehen halt immer von uns Menschen aus, unsere Haustiere funktionieren auch alle ähnlich, ja, in dieser Hinsicht. Wir vermenschlichen ganz viel, ne? Finden Sachen grausam, die in der Natur einfach normal sind und dann eine Bewertung von uns ist. Aber das hat mich in der Recherche jetzt fasziniert und ich habe wirklich viele Smalltalk-Themen. Also die verschiedenen Uterusse habe ich ja auch schon einmal am Freitagabend angebracht, weil ich es einfach cool fand.
Also ich muss sagen, ich finde das also tatsächlich...
Uterie heißt
das wahrscheinlich. Uterie? Ja, es müsste...
Uterus-Uterie, ja. Gebärmütter.
Ja, bei Us ist es I, oder?
Ja. Bei manchen ist es lange U. Also es gibt ja auch lateinische Wörter, die Us und Us haben dann im Plural.
Ja, aber weniger.
Wenn wir bei unnützen Wissen wären. Sehr viele Jahre Lateinunterricht und das große Latinum.
Ja, ja, eben ich auch, aber mir wäre vorgekommen, also es ist Uterie häufiger das I als das lange U.
Ja.
Aber egal. bevor wir jetzt in Sprachen einsteigen, ich muss sagen, ich glaube, mein nächstes Smalltalk-Thema werden die Aale sein, weil das ist so ein Mysterium, oder? Das nicht nur so ein schockierender Fakt, sondern einfach so ein richtiges
Hä? Warum?
Ja. Was
geht also bei allem anderen denkt man, okay, macht irgendwie Sinn.
Ja.
Ne? Eukalyptus war da, dann essen wir halt den Kot und schauen, was wird. Aber da fragt man sich jetzt schon, warum. Und das weiß man. Also, falls sie jetzt schon weiter sind, aber da weiß man nicht so genau, warum die das machen. Mhm. Und warum es genau da sein muss. Ich meine, es gibt ja sicher mehrere Seeabschnitte, die irgendwie Meeresabschnitte.
Ähnliche genau. Wasserzusammensetzung haben oder so.
Ja, genau.
Okay. Ja, vielleicht hat es ja doch was mit dem Bermuda-Dreieck auf sich und da ist eine irgendwie eine Verschränkung von Dimensionen.
Ja. Mein Mann stört mich bei der Aufnahme. Es ist Zeit, Schluss zu machen.
Alles klar.
Falls ihr Grüße gehört an den Mann. Oder gesehen habt, wie ich jetzt gerade abgelenkt war.
Liebe Grüße an den Mann und vielen Dank fürs Recherchieren. Ich habe es richtig cool gefunden.
Ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht.
Gefällt den Hörerinnen auch. Und wenn ja, bitte gerne teilen für eine amüsante Folge mit anderen Freunden oder lasst uns ein Like da oder eine nette Bewertung, vielleicht auch auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Das freut uns immer sehr. Und genau, wir hören uns dann wieder in 7 Tagen für eine etwas informativere Folge rund um menschliche Elternschaft.
Danke
dir, Katharina. Ciao.
Ciao.